Lebe im Moment. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist ebenfalls im Moment passiert und alles, was in der Zukunft passieren wird, wird im Moment passieren. Das ist etwas, was ich mir sehr zu Herzen nehmen möchte und ja, tagtäglich versuche, mir zu Herzen zu nehmen.
Liebes Team und herzlich willkommen auch an alle Neuen, die vielleicht über Sky Sport Women auf uns heute aufmerksam geworden sind. Schön, dass ihr am Start seid. Ihr könnt euch freuen, denn es liegt eine wirklich schöne Folge vor euch, beziehungsweise uns. Wir haben nämlich mal wieder eine Nationalspielerin am Start. Deshalb sprechen wir natürlich auch über die WM, über das Ausscheiden, wie sich das wirklich angefühlt hat und wie die WM in Australien und Neuseeland eigentlich aus Spielerperspektive war. Wir werfen selbstverständlich auch einen Blick auf die neue Saison der Frauen-Bundesliga, die genau an diesem Wochenende beginnt. Ziele und Wünsche für Wolfsburg in diesem Fall, aber für langjährige ZuhörerInnen wird das nichts Neues sein, aber ich sag's nochmal für alle, die jetzt das erste Mal einschalten. Wir reden auch völlig ab vom Sport über das Leben, in diesem Fall über das Meditieren, wie man sich als Mensch weiterentwickeln kann und was unser neues Teammember neben dem Sport wirklich ausmacht. Es ist ein ganz offenes, sympathisches und vor allem tiefgehendes und ehrliches Gespräch geworden. Deshalb nochmal tausend Dank dafür. Das macht diese Folge nämlich wirklich zu einem Mehrwert für euch da draußen. Und ja, deshalb freut euch jetzt auf unser neues Teammember Nummer 68. Hier ist Feli Rauch. Diese Folge wurde postproduziert von Axen Media und alle Infos, die ihr für einen Kontakt zu Andi braucht, gibt's in den Shownotes. Ja, geil, dass du es auch so sagst, weil meine erste Reaktion war gerade, klappt es denn auch? Weil im Kopf weiß ich auch, dass das wirklich eine ganz tolle Philosophie ist. Ich bin aber wirklich der chronische Overthinker. Ich wünschte, aber es klappt echt selten, um ehrlich zu sein.
Same. Also ja. Ich bin wirklich auch jemand, der sehr, sehr viel nachdenkt. Und dahingehend das wirklich auch ein Motto, beziehungsweise ich habe es mal in einem Buch gelesen, weil ich auch so ein bisschen ja, philosophisch angehaucht bin manchmal oder auch ja, so ein bisschen Leitsätze des Buddhismus irgendwie ja, ganz gerne verfolge und da war ein Leitsatz davon der. Und es ist für mich so ein bisschen auch so die Kunst, so aus diesem Nachdenken, Grübeln mal rauszukommen und sich das wirklich immer wieder vor Augen zu führen. Dass du nichts anderes hast als den Moment. Und ja, wie gesagt, alles, was war und alles, was passieren wird, das steht noch in den Sternen oder stand in den Sternen. Und letztendlich kannst du immer nur das beeinflussen, was du gerade lebst. Unser Gespräch gerade, wer weiß, wie das hier endet. Aber gerade
gut,
macht Spaß
gut,
und das ist die Hauptsache.
Ja, auch krass, aber wie spannend. Tausend Fragen direkt. Was machst du denn, um dich, wenn du in der Spirale drin steckst, wieder in den Moment zurückzukommen? Und das Ding ist ja, du musst es ja auch in dem Moment aktiv checken, dass du gerade dich eben selber verarscht sozusagen oder runterziehst. Und dann wieder zurückzukommen, ist ja schon ein ziemlicher Act manchmal.
Ja, ich habe es privat natürlich, wenn ich irgendwie mal meditiert habe, dann endet man ja oft auch irgendwie in Gedankenschleifen, okay, was möchte man als nächstes essen, was steht auf der Einkaufsliste, wie geht's meinem Hund gerade, so Sachen, wo man dann einfach abschweift und was auch okay ist, mal abzuschweifen, aber dann wirklich wieder diesen Fokus zurück auf dieses Jetzt zu legen, das ist zum einen ja visuell, sich das vor Augen zu halten. Sportlich habe ich es manchmal so mit akustischen Signalen, irgendwie durch ein Schnipsen oder so, mich wieder in den Moment zu holen. Sei es positiv, man kann ja auch positiv abdriften, das muss ja nicht immer in Grübeln oder so enden. Dass ich da auch versuche, über die Akustik mich wieder in den Moment einfach zurückzuholen.
Hey, wie spannend! Ich habe, da muss ich gerade dran denken, an eines meiner ersten Interviews hier mit Janne Müller-Wieland. Damals war sie Captain der deutschen Hockeynationalmannschaft.
Und sie macht das so ein bisschen mit einem taktilen Input. Sie fasst sich immer an die Nase. Wenn was scheiße gelaufen ist, zum Beispiel auf dem Feld, dann fasst sie sich einmal an die Nase und sagt so, komm, vorbei.
Spannend. Ich glaube tatsächlich, dass jeder so, die einen bewusst, die anderen unterbewusst, irgendwelche Bewegungen oder Gesten haben, die sie wahrscheinlich wieder in dem Moment zurückholen. Ich möchte jetzt Kathi Hendrich nichts unterstellen, aber sie fasst sich oft an den Zopf, was, glaube ich, auch so eine Art, nicht Kompensation ist, aber irgendwie so ein Ritual, was sich so über die Jahre... Ja, so ein Cut, so ein kleiner einfach. Wo der Körper einfach so das Bedürfnis in dem Moment hat, sich vielleicht an dem Zopf zu ziehen, was aber vielleicht in dem mentalen Status einfach wieder dafür sorgt, dass man irgendwie wieder sensibilisiert ist oder vielleicht einfach nur so eine kleine Geste, die dem Körper irgendwie Sicherheit gibt, ohne dass sie es vielleicht weiß. Weiß ich nicht. Ja. Wir haben noch nie darüber geredet.
Ja, wir werden mal nachhaken. Ja. Wie cool. Und dein Schnipsen, ist das eine trainierte Geste oder ist das unterbewusst gekommen und irgendwann hast du es einfach gecheckt?
Das ist tatsächlich, ich war 17 und an der Sportschule in Potsdam hatte ich das erste Mal Kontakt zu einem Sportpsychologen und der hat jetzt bei den Kanuten schon oft gute Erfahrungen damit gemacht, wobei da ja Schnipsen eigentlich eher ein bisschen schwieriger ist, aber halt mit anderen Gesten vereinbart hat und dann überlegt hat, okay, was könnte im Fußball irgendwie schnell und einfach gehen. Und seitdem mache ich das eigentlich,
Geil. Ja, ich werde es mir angewöhnen und mal gucken, ob ich mich dann wieder zurückschnipsen kann. Ja, krasser Einstieg, Feli. Normalerweise ist es noch viel kürzer, aber war direkt deep. Und ich mache jetzt aber auch mal einen Cut, schnipsenderweise. Und wir starten jetzt nochmal in das richtige Gespräch, weil wir müssen dich ja noch ordentlich vorstellen, bevor wir hier über Philosophie sprechen, was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte. Und zwar, herzlich willkommen natürlich erst einmal. Ich freue mich krass, dass es klappt.
Ich mich auch, dankeschön.
Und du darfst dich jetzt als deine zweite Amtshandlung selber vorstellen, und zwar im Style einer FIFA-Karte, so ein bisschen Quartettkarte, whatever. Okay. Wenn Feli Rauch ihre FIFA-Karte anschaut, und ich meine nicht nur, keine Ahnung, Physical und Passes und so, sondern alles, was dir einfällt im Leben oder aufs Leben bezogen, was steht bei dir drauf?
Da steht Feli Rauch, dann wahrscheinlich noch mein Geburtsdatum, 30. April 96. Persönlichkeitseigenschaften würden dabei stehen, loyal würde ich mich beschreiben, sehr abenteuerlustig, ich bin sehr offen, ich interessiere mich sehr für neue Menschen, aber auch Menschen, denen ich tagtäglich begegne. Ich habe ganz, ganz viele Interessen, darunter Surfen, mein kleiner Hund Cinnamon, Kaffee, ich habe jetzt eine schöne neue Siebträgermaschine, die mir ordentlich Spaß zubereitet. ich bin einfach wahnsinnig gerne unter Menschen, aber genieße auch genauso gut die Zeit für mich. Mit Kochen, mit Meditieren, mit Lesen, telefonieren. Ich habe einen großen Bruder, der ganz viel Austausch benötigt. deswegen weiß ich meine Zeit gut zu nutzen.
Klingt spannend und richtig cool, wie geil. Neue Siebträgermaschine muss natürlich auch stehen auf der Vorstellungskarte. Feli, ich würde gerne noch mal kurz zurückcirkeln. Mega spannend, dass du sagst, du bist auch ein bisschen philosophisch angehaucht. Du hast gesagt, es spiegelt sich wieder in einigen buddhistischen Leitsätzen und Weisheiten. Wie bist du da hingekommen und wie lebst du das aus sozusagen? Liest du viel? Beschäftigst du dich mit dem Buddhismus oder wie gehst du daran?
Ja, ich habe früher als Kind vermehrt Bücher, so Thriller- und Horrorbücher gelesen. Einfach das, was so ein bisschen catcht so. Und jetzt nichts Brutales, war alles immer noch sehr, sehr low. Aber so mit der Zeit habe ich mir dann überlegt, okay, was für Interessen habe ich eigentlich? Und was hält meine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie oben? Mhm. Das sind zum einen, ich habe oft das Bedürfnis, einfach Sachen mitzunehmen, wenn ich was lese. Also, dass ich irgendwie so was unterm Strich bei rauskommt. Und da ist so ein bisschen die Richtung der Philosophie auch dazu gekommen, einfach auch sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Ich bin jetzt 27 und habe mich längst noch nicht fertig kennengelernt, glaube ich, wie ich ticke, wie ich in gewissen Situationen ticke. Aber ich glaube, das ist einfach so dieses Streben nach Entwicklung, was jeder von uns in sich trägt, die einen mehr, die anderen weniger, ist, glaube ich, bei mir trotzdem sehr stark ausgeprägt. Und deshalb so dieses Thema Philosophie, glaube ich, auch wahnsinnig spannend ist. Ich bin jemand, der sehr tiefgründig ist, also auch ich mag überhaupt keine Oberflächlichkeiten, die mal sein müssen wahrscheinlich, aber ich mich damit einfach nicht wohlfühle. Und ich glaube gerade, dass solche Themen sind, wo man sich gut mit anderen auch drüber austauschen kann. Und ja, wie geht es anderen eigentlich mit gewissen Ansichten? Und mir das einfach sehr wichtig ist. Und das, ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, dass mir halt das ein Thema ist, was, glaube ich, jeden von uns irgendwo begleitet, Sachen zu hinterfragen, sich selber kennenzulernen und dann gerade in diesem Rahmen einem, glaube ich, nochmal einen Ticken leichter fällt.
Ich habe gerade sehr connected dazu, dass du gesagt hast, man lernt sich auch sehr gut kennen, wenn man solche Sachen liest. Ich finde das so spannend beim Lesen fast wie bei nichts anderem, dass man manchmal so heftige Prozesse durchläuft einfach, weil man ja auch so unbeobachtet ist. Es gibt niemanden, der dich judged. Du musst nichts irgendwie ausdrücken, sondern du bist einfach wirklich nur mit deinen Gedanken und liest dann manchmal halt so irgendwas Psychologisches oder Philosophisches eben und checkst dann so, ja krass. So bin ich auch und das trifft voll auf mich zu. Hast du für uns den ein oder anderen Buchtipp vielleicht aus dem Eck? Was hat dich besonders inspiriert?
Das ist immer ganz spannend, weil wenn mich Leute gerade auf dem Bus fragen, was ich lese, dann muss ich immer kurz überlegen, weil ich ein Kindle habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung ist, aber ist ja auch egal. Und man dann ja immer wieder oben drauf tippen muss, um zu wissen, was man eigentlich liest. Gerade lese ich diese 101 Essays oder 111, die irgendwie gefühlt gerade jeder liest, weil sie im Spiegel stehen. Und das, ich habe aber auch die, wie heißt der japanische Schriftsteller, die... der hat auch ganz viele Lektionen über Ansichten über den Homo sapiens.
Du meinst Yuval Harari. Ja, ich glaube, der ist Israeli.
Israeli, ja, genau. Man weiß es nicht genau. Irgendwas
der auf jeden
wird
Fall.
Er sein. Aber ansonsten auch hier diese kleinen Bücher, die sehr leichte Kost sind, die Kaffee am Rande der Welt.
Ja,
das
aber
sind so,
schön.
Damit habe ich angefangen.
Das ist genau das aber so, was ich gerade beschrieben habe, oder? Du denkst, ja krass, so, du stellst dir dann diese Fragen und so ist ja das Buch auch darauf ausgelegt, dass du dir eben selber diese Fragen stellst und dich damit auseinandersetzt. Spannend.
Ja, ansonsten habe ich auch viele Bücher angefangen, aber nie beendet. Das ist tatsächlich auch manchmal mein Problem. Was heißt Problem? Es ist halt einfach so.
Ja.
Was ich mir jetzt vielleicht irgendwie mal auf die Fahne schreibe, Bücher vielleicht auch mal erst zu beenden, bevor ich dann wieder neue anfange.
Ja, spannendes Thema. Ich kann leider Bücher nicht weglegen, egal wie schlecht ich sie finde. Und es ist halt eigentlich dann schon auch ein bisschen Zeitverschwendung, aber ich finde, das ist eine große Kunst. Warum willst du es zu Ende lesen? Also, ne? Für wen?
Ja.
Wenn es
keinen Sinn
bringt oder dir nichts gibt, warum? Leg es weg.
Absolut.
Lass uns nochmal über die Meditation auch sprechen, liebe ich ja. Wie bist du dazu gekommen? Welche Form machst du sozusagen? Machst du es guided? Ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht ohne Guidance. Und manchmal frage ich mich auch, ob es überhaupt was bringt, weil man soll ja genau seine Gedanken am besten ausschalten und sich nur auf den Körper und Geist konzentrieren. Aber wenn man halt so runterfährt und nichts macht, in Anführungsstrichen, das ist halt der Moment, in dem die Mühle besonders stark anspringt bei mir. Erzähl mal von deiner Erfahrung.
Ich muss direkt an meine erste Erfahrung denken. Die war mit Svenja Huth tatsächlich. Wir haben vor ein paar Jahren haben wir in London gegen Chelsea gespielt und uns beiden, wir hatten damals noch Doppelzimmer, fällt es immer sehr schwer, nach dem Spiel einzuschlafen. Und dann dachten wir uns, wir hatten damals noch zwei Psychotherapeutinnen und die hatten uns über eine Memo-Funktion halt so guided Meditationen zur Verfügung gestellt, wo man halt wirklich jedes Körperteil für sich dann wahrnehmen sollte und sich so ein bisschen ablenken sollte und wirklich so in diesen Ruhemodus fahren sollte vorm Einschlafen. Aber es ist komplett in so einem Lachanfall einfach geendet, weil die Psychotherapeutin sich zum einen ständig verhaspelt hat und wir dann irgendwie nebeneinander lagen, die Augen zu hatten, unsere Mundwinkel spitzen sollten, unsere Augenbrauen runzeln sollten und wir uns gegenseitig vorgestellt haben, wie der andere wohl gerade dabei aussieht.
Ja, geil.
Und das war so meine erste Erfahrung, wo ich dachte, okay, nie wieder. Also es scheint nicht zu funktionieren. Es gibt bestimmt Leute, bei denen das funktioniert, aber bei uns beiden definitiv nicht. Dann habe ich so ein bisschen dem Ganzen trotzdem nochmal eine Chance gegeben und benutze tatsächlich die App Calm und Headspace. Und die gefallen mir sehr gut. Ich nutze sie eigentlich fast jeden Abend zum Einschlafen, einfach weil es mich irgendwie beruhigt. So, ohne dass ich großartig unberuhigt bin, aber ich glaube, mir fällt es dadurch einfach leichter, in den Schlaf zu gelangen. Und ich habe früher immer Podcasts zum Einschlafen gehört, höre aber eigentlich auch eher Comedy-Podcasts. Deswegen ist es tatsächlich dann auch schwerer gewesen, da wirklich wieder einzuschlafen. Und das sind meine beiden Tools sind, mit denen ich eigentlich ganz gut fahre.
Ja, klingt cool. Würdest du sagen, dass du, also Meditation ist ja voll der Weg, auch so der Journey, ne? Wie du gesagt hast, so man fängt an und lacht vielleicht das erste Mal oder denkt dann so, was passiert hier eigentlich und so. Aber wenn man das so ein bisschen durchzieht, so ging es mir zumindest, dann hat man schon so die eine oder andere verrückte Erfahrung, irgendwie so eine krasse Erkenntnis oder einfach so ein verrücktes Gefühl irgendwo im Körper, das man so sonst nicht hatte. Und ich persönlich würde schon sagen, dass mich das auch zu so einem resilienteren Menschen macht. Weil ich werde schon irgendwie auch selbstsicherer dadurch, glaube ich. Und deswegen auch so, also vielleicht jetzt auch ein bisschen überinterpretiert, aber leistungsfähiger im Job für mich, im Alltag, in schwierigen Situationen, oder?
Absolut. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht daher kommen kann. Ich glaube, da merkt jeder auch ganz andere Ausprägungen. Ich bin generell vom Typen sehr gelassener Mensch und kann mit Stress, würde ich behaupten, trotzdem ganz gut von Natur aus schon umgehen. Das heißt gut, aber es ist wieder Frage, was ist gut?
Geschenk, ja.
Ja, aber dafür merke ich wirklich, dass ich gelernt habe, so Zeit mit mir einfach zu verbringen.
Cool.
Mir fiel es vorher unglaublich schwer, wirklich auch mal nichts zu machen, beziehungsweise in dem Moment machst du ja einfach nichts. Und da einfach irgendwo auch trotzdem zur Ruhe zu kommen, ohne dass es jetzt dieser Einfluss von Stress ist, sondern wirklich einfach auch mal Zeit zuzulassen und zu sagen, okay, es ist völlig in Ordnung, gerade mal nichts zu tun und eigentlich auch mal zu entspannen. Und der Körper, der dankt dir gerade einfach dafür, dass du ihm einfach mal Raum gibst, in sich hineinzuhören, wie geht's mir eigentlich gerade so? Weil wenn du ständig irgendwie auf der Suche bist nach Ablenkung, nach Sachen, die du irgendwie machen willst, dann kann ich mir vorstellen, oder so war es bei mir, dass man oft Gefühle unterdrückt oder gar nicht mehr wahrnimmt. Und mir hat es unglaublich da geholfen, wirklich in mich hineinzuhorchen und einfach auch mal zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade.
Hey Feli, ich mache jetzt einen ganz großen Sprung. Pass auf, jetzt wird's wild, aber ich finde, es passt einfach so gut. Ich habe nämlich in der Vorbereitung mir natürlich verschiedene Gedanken gemacht, worüber möchte ich mit dir sprechen. Und dann kam ich auf einen Punkt und zwar, und ich springe jetzt zur WM, ich habe gelesen, dass ihr nach eurem Ausscheiden getrennt nach Hause geflogen seid, teilweise, weil eben fest eingeplant war, dass ihr das Achtelfinale erreicht. Haben wir auch alle gehofft. Und da dachte ich so, das muss so krass sein. Ich reise ja auch super viel für meinen Job und das ist dann ja auch jedes Mal mega aufregend. Und ich glaube, das kann man schon so ein bisschen vergleichen, ne? Das ist dann ein großes Event und man ist dann voll 100% da und Adrenalin und Fokus und viele Stunden und so. Und dann ist es vorbei und man fährt nach Hause und ich bin ja meistens eh alleine und ich werde dann manchmal voll melancholisch. Und wenn man dann halt aus dieser krassen Situation, aus diesen Inputs dann in so einen krass ruhigen Ort kommt, Flugzeug oder halt dann wieder so nach Hause und es ist einfach so leer, dann fühle ich das auch manchmal so krass. Also das überfordert mich manchmal total. Und das wäre ja jetzt der perfekte Bogen zwischen der Meditation und du hast auch schon die ganze Zeit genickt. Also ja.
Du beschreibst es perfekt, als wärst du, glaube ich, so selber Teil davon gewesen.
Ja, leider nicht.
Ja, leider oder zum Glück, das ist jetzt die Frage. Ja, das war unglaublich. Also wie du es gesagt hast, man ist die ganze Zeit auf so einem Adrenalin hoch und du hast so die Erwartung an dich selber, an die Mannschaft, irgendwie Erwartungen generell gerecht zu werden. Und dann ist dieses Turnier von einem auf den anderen Tag einfach vorbei. Und du sitzt da und auf einmal, also als wenn du einmal mit so einem Auto wirklich gegen eine Wand fährst und oder dir jemand diesen Boden unter den Füßen wegreißt. Und gerade auf dem Rückflug, ich war mit den Wolfsburger Mädels unterwegs oder mit einem Großteil. Mhm. Klar haben wir auch, wir haben viel geredet auch, aber es war immer wieder so, wirklich, es war ultra melancholisch. Es war, immer wieder kamen Tränen, immer wieder, weiß ich, also man ist so in sich zusammengesackt und da hat mich selbst die Meditation in dem Moment nicht rausgeholt. Mhm. Ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, dann diese Gefühle auch einfach mal zuzulassen. Was völlig normal ist, wenn Sachen so einen hohen Stellenwert in deinem Leben haben. Klar sagen wir alle, wir identifizieren uns nicht nur über Fußball, bla bla, aber in dem Moment merkst du einfach, es ist so ein großer Teil von dir. Und dann damit umzugehen, ist, glaube ich, ist auch völlig in Ordnung, diese Melancholie einfach mal mitzunehmen und auch ruhig Musik zu hören, die dich auch einfach mal so abschweifen lässt und so darüber nachdenken lässt, weil dazu nimmst du dir in dem Moment die Zeit, weil du das Gefühl hast, du musst dem Ganzen jetzt mal Raum geben und diese Traurigkeit auch mal zulassen, ohne dass es jetzt irgendwie, ja, komisch wird, aber klar, ja, es ist irgendwie komisch, im Flugzeug irgendwie Tränen zu vergießen oder kurz zu weinen oder so, aber das ist völlig natürlich. Aber ja, spannend, was du sagst, weil genau so war es eigentlich.
Voll, ja. Und magst du uns vielleicht nochmal mitnehmen, so inhaltlich? Was waren so Sachen, die ihr dann da besprochen habt oder Gedanken, die du hattest?
Ja, es war komplett von der sportlichen Ebene bis zur persönlichen Ebene. Es war zum einen, woran hat es gelegen, was hat uns gefehlt, was denken wir, hätten wir irgendwie verändern müssen oder besser machen müssen, damit es nicht dazu gekommen wäre, was braucht es in Zukunft, damit wir wieder dahin kommen, wo wir waren. Aber auch einfach, ja, persönliche Geschichten, Leute, die nicht wissen, ob es ihr letztes Turnier war. Man muss generell immer viel zusammenkommen, dass man so eine WM spielen darf. Also du musst gesund sein, du musst deine Leistung bringen. Einfach ja irgendwie auch über Sorgen und Ängste zu sprechen in dem Moment. Aber das trotzdem irgendwie auch wieder wertschätzen, dass du ja eine WM gespielt hast. Das ist immer wieder diese Balance. Ja, da war wirklich alles dabei, von Familien, die nachgereist sind und wir fliegen jetzt irgendwie nach Hause und verpassen uns gefühlt in der Luft, fliegen aneinander vorbei, zu persönlichen Geschichten, zu sportlichen Situationen, man hinterfragt auch viel, was glaube ich auch gut und normal ist,
Voll. Wie hast du denn diese WM erlebt für dich? Das war ja bei dir noch besonders special sozusagen, weil du dich nach dem ersten Gruppenspiel auch noch verletzt hast. Von außen war es natürlich so krass geil zu sehen, wie professionell diese WM aufgesetzt wurde, wie emotional von allen Menschen und also für mich auch immer voll das Thema einfach von so vielen Männern ehrlich angenommen und gefeiert wurde. Da kriege ich jedes Mal Pipi in den Augen, wenn wirklich die Jungs so jubeln wie, keine Ahnung, beim normalen Bundesliga-Wochenende aus voller Kehle und aber dann die euch anfeuern. Erzähl mal, wie hat sich angefühlt from the inside?
Ja, es ist dann irgendwie, man steckt so viel Arbeit, auch davor schon. Man sieht ja dann letztendlich immer nur die Zeit, wo die Spiele beginnen. Aber es ist einfach, es ist so, ich musste direkt daran denken, als ich mit meinem Bruder im Garten gespielt habe und wir irgendwie eine WM nachgespielt haben oder den WM-Ball gekauft haben von früher, der dann irgendwie gerade den es zu kaufen gab. Und dann hast du selber die Möglichkeit, eine Weltmeisterschaft zu spielen und darfst diesen Traum, den so viele Kinder haben oder auch, ja, Leute, die keine Kinder mehr sind, irgendwie leben und fühlst dich einfach so voller Adrenalin. Und du merkst diese, gerade in Australien und Neuseeland, diese Leute waren so voller Glücksgefühle, voller Support. Die haben das komplett angenommen, also das, was ich wahrgenommen habe. Und so eine Euphorie auch entfacht. Und wie du es beschrieben hast, also im Stadion, die Kids, die Leute, die waren, haben so eine tolle Stimmung erzeugt. Ich kann mich an das Gruppenspiel gegen Kolumbien erinnern, wo gefühlt das ganze Stadion für Kolumbien war. Aber es war geil, es war schön, es war wirklich, das Niveau war ganz, ganz weit oben, von der Stimmung auch und vom ganzen Drumherum. Und man merkt, da haben sich ganz, ganz viele Leute sehr viel Mühe gegeben. Und gerade persönlich dann irgendwie nach dem ersten Spiel oder im Training dann irgendwie verletzt zu sein und zum einen dann ja nach den Untersuchungen zu wissen, okay, im Achtelfinale würdest du wieder zur Verfügung stehen. Das ist so erleichternd. Aber das zeigt auch wieder, wie überzeugt wir eigentlich vom Weiterkommen waren. Und ich glaube, wenn es dann nicht der Fall ist, dann bist du noch weniger vorbereitet als sonst. Und dann reißt es dir vielleicht noch mehr die Füße unter den Boden, den Boden unter den Füßen weg.
Ja, ich hab's gar nicht gemerkt.
Die Füße unter dem Boden. Und ja, das ist dann, das tut weh. Das ist aber auch, das soll auch wehtun, weil es einfach enorm wichtig für uns ist. Ich habe mich dann ab und zu ein bisschen wie so von dem Olympia-Leitsatz, dabei sein ist alles gefühlt, dann irgendwie die Mannschaft leider nur von außen zu unterstützen. Das tut dann irgendwie auch weh, aber es ist dann halt das, was die Mannschaft gerade, was der hilft, was die Mannschaft weiterbringt. Aber im Großen und Ganzen war das einfach eine mega Event, eine große Bühne für den deutschen Frauenfußball, aber generell für den Frauenfußball und einfach, ja, war schön zu gucken.
War wirklich schön zu gucken. Ja, also und das, vielleicht können wir da eine sportliche Frage auch noch reinhauen, wenn du gerade auch noch so gesagt hast, du wärst dann wieder fürs Achtelfinale bereit gewesen. So wenig der Frauenfußball und Frauensport und Frauen im Sport allgemein ja leider immer noch keine, so wenig, jetzt habe ich mich hier völlig verrannt, so wenig Anerkennung Frauen im Sport bis jetzt immer noch haben. So sehr hatte ich trotzdem das Gefühl, dass alle voll, also auch die Fans, alle hier zu Hause so derbe sicher waren und so krasse Hoffnungen in euch hatten. So ein bisschen so bei den Männern läuft es jetzt nicht, aber ihr werdet es schon richten. Und dort ist auch gerade mit uns geteilt, freundlicherweise, dass du diese ganzen Fragen dir auch gestellt hast. Woran hat es gelegen? War es die Qualität und so weiter? Seid ihr da auf irgendwas gekommen für euch?
Ja, ist auch spannend, was du ansprichst, weil man fliegt dann irgendwie auch nach Hause und nach dem EM-Finale letzten Jahr warst du irgendwie trotzdem dann stolz. Und so war so das Gefühl in einem, man hat nicht nur sich selber, man hat nicht nur die Teamkolleginnen enttäuscht, man hat auch noch irgendwie ganz viele Leute enttäuscht, die so viel Hoffnung in uns haben.
Den ganzen DFB! Ja.
Doch, das ist aber auch irgendwie kein schönes Gefühl. Nee. Was dann irgendwie dann trotzdem auch so mit reinspielt und womit man dann aber auch erstmal lernen muss, umzugehen, weil so ist das. Jetzt bin ich ein bisschen weg von der Frage. Was hast du eigentlich gefragt?
Ob ihr auf irgendeine Konklusion sozusagen gekommen seid, woran es denn gelegen haben könnte tatsächlich?
Ja, du beschäftigst dich natürlich mit sportlichen Analysen und Entwicklungen, weil das ist letztendlich das, was auf dem Platz zählt. Und ich bin irgendwie kein Fan dann davon zu sagen, okay, es lag jetzt an irgendwelchen, dass es früh dunkel wird oder man irgendwie das Basecamp irgendwie nicht das Schönste war oder so, weil ich bin so der Meinung, letztendlich zählen diese 90 Minuten auf dem Platz. Und vielleicht, was vielleicht irgendwie so ein bisschen im Nachhinein der Fehler war, irgendwie Sachen mit letztem Jahr zu vergleichen, irgendwie ständig irgendwie das Bedürfnis zu haben, zum einen selber hat man sich dabei ertappt, aber auch medial, so wie habt ihr den Teamgeist irgendwie wieder auf das Niveau des letzten Jahres oder so gehoben. Er war ja nie weg. So.
Spannend.
Aber wie willst du Teamgeist auch generell messen? So? Ich habe es trotzdem geliebt, Zeit mit meiner Mannschaft zu verbringen. Also es lag auch nicht daran, meiner Meinung nach. Es lag, glaube ich, einfach an sportlichen Dingen, die jetzt zunehmend aufgearbeitet werden. Wir sehen uns jetzt nächste Woche direkt wieder mit der Nationalmannschaft, wo wir das wirklich auch nochmal verschriftlichen können, mit dem Trainerteam aufarbeiten können und was aber auch wahnsinnig wichtig ist, weil so eine Weltmeisterschaft spielt man nicht oft und es ist einfach eine wahnsinnig große Chance, die man irgendwie verpasst hat. Und ich glaube, die verdient einfach seinen Raum, ehrlich und offen analysiert zu werden und da wirklich auch sportlich einfach jetzt was zu verändern.
Ja, die eine Seite ist natürlich, auf sich selber zu gucken und sich zu analysieren. Und auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, dass global der Frauenfußball so einen krassen Sprung gemacht hat. So Kolumbien zum Beispiel, schönes Beispiel, starkes Beispiel, wie die geliefert haben. Es war ja der Wahnsinn und es ist, wenn man fair ist, auch richtig schön zu sehen, dass einfach die Qualität allgemein so krass gestiegen ist.
Ja, absolut. Also es gab, glaube ich, in den vergangenen Wettbewerben wenige Spiele, wo es vom Papier so einen klaren Favoriten gab. Den gab es, auch England hat sich schwer getan gegen vermeintliche Underdogs. Und daran siehst du eigentlich, dass sich einfach andere Nationen auch weiterentwickeln und vielleicht nicht mehr über Komponenten der Physis kommen, sondern auch taktisch und technisch einfach zunehmend mehr drauf haben. Und gerade auch die Kolumbianerinnen, das ist eine Nation, die brennt und die hat immer noch sehr, sehr kreative und talentierte Einzelspielerinnen, die wirklich so, wie sie Fußball interpretieren und intuitiv spielen, auch bei so einem Turnier irgendwie leben dürfen. Und das siehst du, dass die sich nicht verstellen, dass sie ihren ehrlichen, authentischen Fußball spielen, den sie zum einen kulturell auszeichnet, aber auch dann, den sie irgendwie sportlich verpackt auf dem Platz abliefern. Und dementsprechend wird es immer schwieriger, gegen solche Nationen erwartet Leute oder vielleicht auch man selber ja immer noch deutliche Ergebnisse, aber ich glaube, das wird halt immer weniger werden, was aber auch gut ist, weil es macht die Spiele attraktiver und sorgt dafür, dass einfach das komplette internationale Feld einfach enger zusammenrückt.
Und glaubst du, dass deshalb oder dadurch auch so diese Entwicklung einfach noch immer weitergetragen wird und dass wir das jetzt auch mal hinkriegen, dass auch Nachhaltigkeit im Interesse in den nationalen und regionalen Ligen endlich hingekriegt wird?
Ich würde es mir wünschen, weil wie auch bei den Jungs, ist es auch bei den Mädels einfach, es ist Fußball immer noch was, was verbindet und was für Emotionen sorgt. Und da sollte jede Kultur, jedes Land Zugang zu haben zu den positiven Seiten vom Sport. Was für viele Kickerinnen war das einfach, ja, auch für die Marokkanerinnen ein Weg irgendwie aus der Armut vielleicht auch raus, ne? Die spielen unter einem ganz anderen Aspekt als andere Nationen und haben eine ganz andere Motivation, da erfolgreich zu sein bei so einem Turnier. Und daran siehst du einfach, was für einen Stellenwert Sport und Fußball einnehmen kann, um auch persönliche Schicksale zu beeinflussen.
Voll. Lass uns jetzt mal einen Schritt weiter gehen und über die Bundesliga sprechen, weil die fängt ja jetzt an diesem Wochenende. Ich freue mich sehr und bin schon sehr gespannt. Ich finde es so cool, dass das endlich auch mal vernünftig gebroadcastet wird. Ich weiß jetzt nicht genau mal, wer was zeigt. Es ist ein bisschen gestückelt. Auf jeden Fall gibt es aber viel im Free-TV. Was macht das mit euch? Wie geht ihr in so eine Saison rein, ja, in der ihr vielleicht, wie ich, auch das Gefühl habt, dass es irgendwie noch ernster genommen wird, das Produkt, und dass man das erste Mal wirklich eine richtige Chance gibt?
Ja, absolut. Also ich glaube, gerade nach der WM und nach der Vorbereitung jetzt wieder, ist es erstmal schön, dass es direkt wieder losgeht. Ich sage immer, ich bin eher so ein Wettkampftyp. Ich trainiere gerne, aber ich liebe es umso mehr zu spielen. Und deswegen finde ich es schön, dass es direkt wieder losgeht und auch direkt wieder um alles geht. Und ich glaube, wir haben die letzten Jahre sehr schön sehen können, wie die Entwicklung so stattfindet. Wir kennen es irgendwie, vor 50 Leuten zu spielen. Ich habe bei Potsdam damals vor auch nicht vielen Leuten gespielt. Und jetzt ist einfach seit den letzten zweieinhalb Jahren ist es einfach die Häufigkeit, in denen man irgendwie große Stadien füllt. Wir haben ja im Camp Nou gespielt, in Juventus, im Wembley. Das waren alles ausverkaufte Spiele und das ist einfach Wahnsinn. Das ist Entwicklung, die du unmittelbar mitbekommst. Und gerade auch vor ein, zwei Jahren zu sagen, okay, deine Spiele werden bei DAZN gezeigt, deine Familie kann sich jetzt endlich mal einen DAZN-Account machen und die Spiele zeigen genauso gut Sky, zeigt die Pokalspiele. Also es ist einfach wahnsinnig toll zu sehen, dass sich auch diese großen, etablierten Sportsender einfach für uns interessieren und eine wahnsinnig große Bühne uns geben, uns zu zeigen und zu zeigen, wer wir auch sind, mit solchen Formaten wie jetzt, so einen Podcast zu führen, damit Leute sich auch mit den Spielerinnen identifizieren können, uns kennenlernen können, sehen oder merken, wie wir ticken, was wir vielleicht auch selber mitzugeben haben oder mitgeben wollen. Und das ist gerade einfach wahnsinnig schön, da eine Plattform zu haben, aber gleichzeitig halt auch eine Verantwortung, die bestmöglich zu füllen. Und ich glaube, da ist dieser Verantwortung sind sich so, so viele Menschen und so viele Spielerinnen bewusst, dass sie der nachkommen wollen und auch können. Und das irgendwie auch ein Geben und Nehmen ist.
Da kommt bei mir sofort die Frage auf, wie du mit dem Thema Vorbildfunktion umgehst. Ich werde nämlich nicht müde, es zu sagen, dass es, also ich sage es auf Englisch, egal, dieses Representation Matters. Es ist einfach so wahr, es ist so real und deswegen, so schön, wie du es gerade gesagt hast, ist es auch für uns an uns, da Verantwortung zu übernehmen. Wie gehst du damit um, dass du auch eben Verantwortung in diesem Sinne für so eine Vorbildfunktion übernimmst oder solltest, hoffentlich?
Ja, ich glaube, das ist so ein Reifeprozess, der auch in einem irgendwie wächst. Mit Ende 19, Anfang 20 hatte ich das noch nicht so ausgeprägt. Jetzt bin ich mittlerweile 27. Habe ganz, ganz viel lernen dürfen von Spielerinnen, die mich ja in meiner Karriere bisher begleitet haben. Und dann wächst man da so rein. Man lernt sich halt, wie gesagt, selber kennen. Man weiß, für welche Werte man ja am liebsten einsteht oder besonders stark einsteht und möchte die halt auch einfach weitergeben. Genauso gut möchte ich es halt auch der jüngeren Generation weitergeben, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass unsere Spiele so gezeigt werden oder dass man irgendwie ausverkauftem Haus spielt. Und es gab auch andere Zeiten und das war ein Weg. Und es war ein Weg, der geebnet wurde von ganz, ganz vielen Spielerinnen und Spielern davor, vor mir, vor uns. Und das ist einfach eine Verantwortung, der wir uns zu jeder Zeit bewusst sein müssen. Und jetzt haben die Basketballer Gold geholt und es wurde nicht im Free-TV gezeigt. Also es ist so irgendwie immer, es ist trotzdem irgendwie ein wahnsinnig großes Privileg, diese Plattform zu haben und da einfach ja zum einen unser Umfeld zu sensibilisieren für und aber Verantwortung übernehmen ist auch etwas, was Spaß macht. Also mir persönlich macht es auch Spaß, weil ich glaube, man sich dadurch auch oft aus der Komfortzone bewegt und wenn man sich aus der Komfortzone mehr bewegt und wenn man scheitert, dann lernt man sich irgendwie wieder besser kennen. Oder wenn es irgendwie einem positiv rückgemeldet wird, dann wächst man wieder daran und es ist irgendwie was Schönes auch.
Voll. Und wie startest du in diese Saison jetzt rein sportlich? Ihr seid die amtierenden DFB-Pokalsiegerinnen, habt ihr ja auch das erste Rundenspiel successfully, oh Gott, erfolgreich, erfolgreich bestanden.
What's the word in
muss mich konzentrieren, ey. Entschuldigung. Also erfolgreich absolviert. Ihr seid Vizemeister geworden letztes Jahr und ja, wir haben natürlich alle zugeschaut bei diesem Wahnsinns-Champions-League-Finale. Waren, glaube ich, unsere aller Herzen gebrochen. Wie startet ihr rein? Habt ihr richtig Hunger? Habt ihr euch große Ziele gesetzt?
Ja, also alles andere würde ich jetzt lügen. Ich glaube, jeder, der beim VfL spielt, der hat jede Saison die Ambition, Titel zu holen. Und so ist es auch dieses Jahr wieder. Wir haben jetzt den ersten Schritt von hoffentlich ganz vielen im DFB-Pokal gemacht am Wochenende. Aber auch in der Liga wollen wir Deutscher Meister werden. Wir wollen am besten dieses Mal den Champions League-Pot holen. Müssen dadurch diesmal leider noch durch eine kleine Quali-Runde, wo jetzt bald auch die Auslosung ist, was eigentlich auch absurd, du stehst in der Saison davor im Finale und jetzt musst du, weil du Zweiter geworden bist, in eine Quali-Runde, was ich zum einen ja nicht ganz so gerecht bin, finde, wenn ich ehrlich bin, weil du halt gerade in den europäischen Top-Ligen, ja gerade England, Spanien, Frankreich, Deutschland, auch auf den zweiten Plätzen einfach wahnsinnig stark besetzt bist und ja, aber gut, das entscheiden andere. Aber ja, grundsätzlich ist es einfach schön, dass die Saison wieder losgeht und die Arbeit wieder hoffentlich Früchte trägt.
Ja, wir werden euch auf jeden Fall im Blick haben und mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die ich mit dir gerne auch noch besprechen wollte. Poppy hat nämlich im Vorfeld gesagt, sie ist nicht so glücklich über die Montagsspiele. Und ich hatte mir da überhaupt nicht so Gedanken drüber gemacht, ne? Fußball, Bundesliga, klar, Montagsspiele. Aber dann meinte sie, ja, aber habt mal im Hinterkopf, bei uns sind nicht alle Vollprofis. Bei uns arbeiten richtig viele, bei uns studieren derbe viele nebenher. Und es macht einen riesen Unterschied, ob wir uns immer auf die Wochenenden konzentrieren oder auch noch jetzt mehr Aufwand an Organisationen für einen Montag aufbringen müssen. Wie stehst du dazu?
Ich verstehe, was Poppy auch meint damit. Es ist auch immer so ein bisschen die Frage, was ist zuerst da? Ist zuerst die Professionalisierung da? Äußert die sich im rein finanziellen und strukturellen und infrastrukturellen? Dann verstehe ich das absolut, weil du halt auch Mannschaften einfach hast, gerade in dem unteren Tabellenbereich, die es nicht als Vollprofi durchführen können und sich halt freinehmen müssen. Genauso für Fans, die vielleicht auch zu Spielen reisen können und das dann halt einfach nicht machen können, weil sie halt arbeiten müssen an einem Montag. Aber genauso gut ist es irgendwie, ich denke jetzt gerade auch ja, an Bayern, an hoffentlich uns und Frankfurt, die sich jetzt auch qualifizieren für die Champions League, irgendwie eine Möglichkeit, nochmal einen Tag mehr an Regeneration rauszuholen, wenn wir irgendwie donnerstags in der Champions League spielen, nicht irgendwie sonntags zu spielen oder samstags, wie es mal war, sondern vielleicht erst montags. Deswegen bin ich so ein bisschen, betrachte ich beide Seiten, ja, verstehe aber auch beides. Letztendlich muss man jetzt gucken, wie es läuft. Bei den Männern war es ja nicht so gut angenommen worden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wird aber jetzt auch eine Erfahrung, aus der man ganz viel mitnehmen kann.
Ja, also ich glaube, geguckt haben es dann bei den Männern vor allem natürlich doch wieder alle, aber ja, der Frust war natürlich groß. Ja, ja gut, wir werden es sehen und werden nochmal am Ende der Saison drüber schnacken.
Das machen
wir. Und wir kommen jetzt hier zur zweiten Hälfte unseres Gespräches, Feli. Ich habe hier, wie bei der DFB-Pokalauslosung, so ein paar Bubbles am Start. Hier sind unsere nächsten Kategorien drin und du darfst jetzt auswählen, womit wir weitermachen, blind.
Die sehen so ein bisschen aus wie die Auslosung für die nächste DFB-Pokalrunde.
Ja.
Ich nehme die ganz rechts von dir aus.
Von mir aus. Also den hier. Ich werde reinschauen. Was haben wir? Oh, lange nicht in dieser Reihenfolge gehabt. Das ist das Shootout. Mhm. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich mir für dich ausgedacht habe. Du darfst schnell und kurz antworten, du darfst lange ausführen.
Na gut.
Wie es dir in den Sinn kommt. Die erste ist, wenn du frei hast, lieber surfen oder lieber am Strand chillen?
Lieber surfen, allerdings ein bisschen schwierig in Wolfsburg. Am allerliebsten ist es nicht so der Wellengang. Leider.
Also ich schätze dann natürlich in der Sommerpause, wenn du wirklich Zeit hast, irgendwo hinzufahren.
Genau.
Hast du da einen Favorite Ort, wo kann man besonders gut surfen oder du?
Oh, ich liebe Portugal. Also ich bin wirklich sehr, sehr verliebt in dieses Land. Zum einen auch in die Städte, aber auch einfach an die Strände. Es gibt von Steinstränden zu Sandstränden, Felsenkliffe. Also es bietet so alles, habe ich das Gefühl, Portugal. Deswegen bin ich wahnsinnig gerne in Portugal, in Peniche. Das ist so ein damals ein kleines Fischerdorf gewesen, mittlerweile tatsächlich auch schon öfter irgendwo bei TripAdvisor wahrscheinlich gefunden worden, der Ort, aber auch Lissabon. Ich liebe diese Stadt, ich finde sie wunderschön und mit sehr viel Charme, deswegen ist Portugal so meine Destination.
Wissen wir, wo wir dich in der nächsten Sommerpause dann finden?
Höchstwahrscheinlich, ja.
Höchstwahrscheinlich. Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix?
Eieiei.
Oder Film? Da wollen wir jetzt nicht picky werden.
Boah, ich bin tatsächlich so ein bisschen, was Filme anbelangt, älter an. Also ich liebe so Nothing Hill oder Mamma Mia, sowas liebe ich.
Ah, geil.
Gerne auch manchmal so ein bisschen schnulzig, aber auch sonst, Serien. Ich habe mit Pia Wolter, mit der habe ich zusammen gewohnt die letzten dreieinhalb Jahre. Mit der habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Serien beendet, was jetzt nicht allzu viel ist, aber ich kann mich an Haus des Geldes erinnern. LOL haben wir geschaut.
Immer solide, ja.
Ich bin tatsächlich nicht so der Seriengucker. Nee, wir haben zu viel Fußball geguckt.
Ja, wichtige Antwort. Nächste Frage ist Joshua Kimmich oder Trent Alexander-Arnold?
Tut mir jetzt leid für unsere deutsche Konstellation, aber tatsächlich Arnold. Ich mag seine Hereingaben, ich mag seinen Spielstil einfach und Kimmich spielt viel auf der 6, kann auch AV, ja, aber Trent Alexander-Arnold, unabhängig davon, dass ich Liverpool auch irgendwie ganz nett finde, würde ich mich auf ihn festlegen.
Ist eingeloggt. Wenn du dir aus dem ganzen Strauß aller Titel, die man als Fußballerin gewinnen kann, einen aussuchen dürftest, den du safe gewinnst, welcher wär's?
Weltmeisterschaft. Und dann will ich tatsächlich trotzdem die Champions League hinzunehmen.
Okay,
auch wenn ich nur hinzunehmen. Einen nehmen darf.
Ja, okay. Nice. Fühl mal aus, was macht das für dich? Wie ist deine Wahl hier gefallen?
Ja, WM ist einfach der international größtmögliche Titel, größtmögliche Bühne und Champions League ist einfach im europäischen Fußball der Titel. Ich glaube, allein der Name Champions League, der spricht ja schon für sich.
Verstehe ich natürlich. Mann, hoffentlich packt ihr es dieses Jahr. Wir drücken die Daumen.
Danke.
Die wichtigste App auf deinem Handy?
Die wichtigste App, das ist die Sky Go App.
Natürlich.
Spotify, tatsächlich. Die läuft auch jeden Tag, also es ist unglaublich. Was darf ich denn noch? Darf ich kurz gucken?
Du darfst natürlich gucken. Solange du hoffentlich die Aufnahme nicht abhackst.
Nee. Es ist Spotify und Calm tatsächlich, weil ich die auch abends nutze.
Ja, spannend.
Ansonsten, mittlerweile muss ich tatsächlich auch sagen, ich habe diese Social-Media-Plattform lange verabscheut. Mittlerweile gibt es einfach so wahnsinnig viele Rezepte, wo ich sage, wo ich mir einfach Kochinspiration hole und wirklich merke, okay, die können auch irgendwie einen Nutzen haben.
Warte, diese Plattform. Welche Plattform? Insta oder Pinterest oder wo bist du?
Ja, Insta, Pinterest und TikTok sogar auch. Also ich habe da wahnsinnig viele Rezepte her.
Was ist dein bestes Rezept, das du seitdem fabrizierst?
Wir haben in der WG so ein heiß begehrtes Shakshuka-Rezept gehabt.
Nice.
Mit passierten Tomaten und Ei.
Shakshuka kann viel.
Baobans, das ist so Teig, den dämpfst du.
Das machst du selber?
Ja, tatsächlich ja. Ich habe so einen Bambus-Steamer, also es ist so ein Bambusgehäuse, den setzt du auf heißes Wasser und dann wird durch den heißen Dampf wird dann das Brötchen gebacken quasi. Also
okay,
kann ich sehr empfehlen. Kann ich sehr
ja,
empfehlen.
Krass. Klingt auf jeden Fall heftig. Das würde ich ja gerne mal mitmachen. Die ja. Baobans, okay.
Ich nehme euch mal mit.
Ja, gerne. Werden wir uns drauf berufen. Die nächste ist natürlich ein bisschen provokativ gestellt. Ich weiß, dass wir wissen, dass du beides sehr liebst. Du darfst dich aber nur für eins entscheiden.
Eis.
Dein Hund so. Oder dein Hundi oder deine Siebträgermaschine.
Oh, mein Hund.
Ja, muss.
Muss.
Muss natürlich. Und die letzte, die wir haben, ist hier unsere Special-Frage. Es ist ja der September to Remember. Mhm. Was ist die eine Erinnerung in deinem Sportlerleben, die sofort aufploppt, wenn du an deine Jahre zurückdenkst?
Da fallen mir direkt ganz, ganz viele ein. Ich muss an die U20-WM denken in Kanada. Das war 2014, das ist schon sehr lange her. Da sind wir damals Weltmeister geworden. Im Finale gegen Nigeria haben wir gewonnen. Und dann sind wir abends, also erstmal haben wir das Hotel abgerissen und dann sind wir abends in den Park gegangen und da saß ich mit Pauline Bremer, Annette Seitz auf der Bank, das war damals unsere Pressesprecherin.
Annette, ja,
und
liebe Grüße.
Dann haben wir 19-Jährigen irgendwie, hat sie dann Nadine Angerer angerufen, mitten in der Nacht und mir erzählt, dass wir gerade hier sitzen, die beiden Küken, und dann haben wir mit Nadine Angerer telefoniert, was damals für uns irgendwie das Größte war. Und das ist tatsächlich der Moment, der mir jetzt gerade in den Kopf geschossen ist.
Ja, schöne Story auf jeden Fall. Nadine, ja, cool, coole Steps auch, die sie macht. Ich denke da immer an uns Frauen alle. Ich drücke mir die Daumen.
Ist eine Macherin.
Voll, dass es noch ganz weit führt. Vielleicht kommt sie auch mal hier in den Podcast. Ich werde meine Finger
ist jetzt da.
Fühler ausstrecken, ja, hoffentlich. Nächste Kategorie, wen hättest du gern?
Von dir aus links.
Alrighty. Das ist, ich sehe es schon, jetzt wieder zurückgespielt zu dir. Nicht scharf gestellt. Der Einwurf.
Feli,
was hast du uns mitgebracht?
Ja, wir waren ja eben schon sehr deep unterwegs, aber ich hatte mir vorab tatsächlich so ein bisschen das Thema mentale Gesundheit irgendwie zurechtgelegt, weil ich irgendwie immer noch der Ansicht bin, dass es ein sehr, irgendwie noch ein tabubehaftetes Thema ist, darüber zu reden, dass irgendwie Leute immer stark sein wollen und allen geht es immer gut, obwohl es den Leuten vielleicht gar nicht gut geht. Deswegen fand ich es tatsächlich auch eingangs ganz nett, dass du gesagt hast, okay, eine Frau, eigentlich hast du gerade einen dicken Kopf, so.
Ja, das war noch nicht auf unserer Tonspur hier, aber ja.
Weil das Wetter vielleicht auch ein bisschen auf den Kopf schlägt, aber was ich vollkommen gut finde, weil es geht niemandem immer gut, so. Und das irgendwie auch mal so zuzulassen oder auch mal zu kommunizieren, ist so unglaublich wichtig, weshalb ich dieses Thema irgendwie, ja, gerne mitnehmen wollte.
Auf den Sport bezogen habe ich das Gefühl, also wirklich auf das Sportliche bezogen, wurde schon ganz viel geleistet, aber sobald es dann privat wird, da legt sich dann wieder so dieser Vorhang drüber, oder?
Mhm. Ja, nehme ich auch so in meinem, also ich merke, bei uns ist der Umgang tatsächlich so sehr offen damit, also das merke ich in meinem Umfeld, sei es jetzt Teamkolleginnen oder auch familiär oder für den Freundeskreis, aber ich ja, es ist irgendwie trotzdem oftmals noch, dass es einem irgendwo auch als Schwäche ausgelegt wird, was ich schade finde, weil ich glaube, es wäre tatsächlich irgendwie, wenn der ganze Umgang damit sehr transparent wäre, einfacher wäre, damit auch umzugehen und Leuten einfach zu helfen. Und ich merke das auch allein jetzt in plausiblen oder ganz einfachen Symptombeispielen, dass wenn ich mich mit meinen Freunden oder Leuten unterhalte, die mir sehr nahe stehen, dann merke ich, was das für ein Release ist. Einfach wirklich, was es mir gerade gegeben hat. Und ich wünschte, es würde ganz vielen Leuten so gehen, dass sie Leute haben, denen sie sich öffnen können. Und gerade wenn du halt merkst, okay, du hast ein Umfeld, wo du dich nicht öffnen kannst oder wo es einem als Schwäche ausgelegt wird, dann ist es egal, wie viel Geld du verdienst, was für Umstände du familiär hast. Es kann ja auch solche Krankheiten wie Burnout, Depressionen können einfach jeden treffen. Und da ist für mich einfach so ein transparenter Umgang, frühzeitig Leuten auch die Möglichkeit zu geben, wie geht's dir gerade wirklich? Und wenn Leute dir zu schnell gut sagen, dann frage ich immer nur noch, geht's dir wirklich gut? Manchmal nervt sie Leute auch, weil sie denken, ja, mir geht's gerade wirklich gut, jetzt nervt nicht. aber ich finde es trotzdem irgendwie wichtig, trotzdem hineinzuhören und ja, Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich zu öffnen.
Und ich finde es auch spannend, du hast jetzt gerade auch gesagt, es geht da ganz oft um Themen wie Depression oder Burnout voll. Und ich hatte aber ein ganz interessantes Gespräch mit einem engen Freund von mir, der seit Jahren damit spielt, einfach weil der auch einen krassen Tiefgang hat und einfach sich gerne weiterentwickeln möchte als Person. Und er sieht es so, ich habe ja gerade keine Krankheit oder kein akutes Thema, deswegen muss ich mich nicht behandeln lassen. Und dann habe ich reagiert und meinte so, naja, für mich, ich sehe das gar nicht als behandeln, ich habe ein Problem, sondern ich sehe das als Coaching. Ich möchte mich weiterentwickeln als Mensch und dafür muss ich nicht depressiv oder kein Burnout sein oder kein Burnout haben, sondern es geht ja darum einfach auch um das Thema Reflexion. Wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Was sind meine Verhaltensmuster, die mich dann manchmal eben in eine Schieflage schieben oder so? Und deswegen, wir hatten diese Diskussion über Behandeln oder Behandlung und Coachen, einfach weiterkommen, so.
Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen daherkommt, dass der Mensch ja immer alles gerne irgendwie so kategorisiert oder betitelt braucht, um irgendwie so was Handfestes zu haben, an dem er sich irgendwie richten kann, was es da so für dementsprechend, ja, Behandlungsmethoden gibt. Aber ich finde den Ansatz von dir auch sehr spannend zu sagen, okay, das sind irgendwie einzelne Abläufe, wo ich merke, okay, in diesen Situationen reagiere ich so und so. Warum eigentlich? So, welche Trigger gab es vielleicht in der Vergangenheit? Welche Erfahrungen habe ich gemacht, dass ich so reagiere? Und wie geht es mir, wenn ich vielleicht in manchen Situationen anders reagiere? Mich da einfach auszuprobieren irgendwie und zu sensibilisieren für, ohne dass es direkt eine Diagnose braucht. Ja, ist auch spannend.
Ja, so. Aber ja, cool. Schön, dass es in deinem Umfeld auf jeden Fall da ja offensichtlich eine Offenheit gibt für das Thema. So wichtig. Cool. Vielen Dank. Toller Einwurf. Und der passt auch ganz vorzüglich zu unserer letzten Kategorie, die ich jetzt hier schon mal ausgepackt habe. Der Head Coach. Eine meiner Lieblingskategorien. Da möchte ich von dir gerne hören, wer oder auch was, du darfst alles mit in den Ring werfen, für dich eine Funktion eines Headcoaches sozusagen in deinem persönlichen Leben einnimmt oder auch vielleicht in einer konkreten Situation in der Vergangenheit eingenommen hat, als es vielleicht gerade besonders challenging war?
Ich würde meinen Bruder nehmen, meinen großen Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich. Weil er mir zum einen sportlich jetzt sehr viel gegeben hat damals. Ich glaube, er war der, mit dem ich am öftesten in meinem Leben Fußball gespielt habe zusammen. Das rein darauf. Und er ist auch derjenige, der mir so gezeigt hat, ja, den Umgang mit Schwächen irgendwie zuzulassen.
Cool. Ich glaub,
er hat selber sehr, sehr viele Situationen in seinem Leben gehabt, wo es ihm einfach nicht gut ging und ist aber so transparent und irgendwo auch offen damit umgegangen, dass mir das selber so ein bisschen die Augen geöffnet hat, zu sagen, okay, es hilft, wenn man sich öffnet einfach und es hilft zu reden so und das ist was ich von meinem großen Bruder mitbekommen habe, ja, da in mich hineinzuhorchen und mich zu verbalisieren und deshalb ihn auf jeden Fall als meinen Headcoach nehmen
sehr,
würde.
Sehr, sehr cool.
Ja, dabei würde ich es tatsächlich irgendwie auch belassen.
Ja, ist auch völlig fein. Wie schön. Das verbindet auch natürlich krass, ne? Vor allem, wenn man auch so durch schwierige Situationen durchgeht, aber trotzdem eben, du hast es gerade so schön gesagt, versucht zu verbalisieren, was man gerade vielleicht ja noch nicht mal checkt innerlich, aber dann so eben das Ganze teilt. Cool.
Ja.
Vielen Dank. Shoutouts an den Bruder natürlich an dieser Stelle. Und Feli, wir sind auch jetzt hier langsam aber sicher ans Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich habe persönlich auch mega viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit, für den schönen Einwurf und ja, auch so deine empathische Art. Ich hoffe, da können auch unsere ZuhörerInnen ganz viel mitnehmen. Und du darfst das Ding jetzt nochmal zumachen für uns. Meine Team-Members, so nenne ich euch ja alle, ihr dürft nochmal euch an oder du dich jetzt nochmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wenden mit einer kleinen Motivationsrede, mit einem Pep-Talk. Ich finde es so wichtig, wir haben davor über Vorbilder auch gesprochen, dass man nochmal einen kleinen Push vielleicht kriegt, warum man immer an seine Ziele glauben muss, egal wie es vielleicht gerade aussieht.
Ja, natürlich eine meiner leichtesten Aufgaben, eine Motivationsrede zu halten. nicht. Nee, einfach, Momenten, glaube ich, nicht hinterher zu trauern, weil man sie letztendlich eh nicht mehr ändern kann. Ich glaube, gerade nichts ist irgendwie auch schnelllebiger als der Sport. 3 Tage später hast du das nächste Spiel und du kannst einen möglichen Misserfolg vom Wochenende nicht mehr rückgängig machen. Dir bleibt nichts anderes übrig, als Sachen aufzuarbeiten, aber wieder im Moment zurück zu sein und das, was du jetzt gerade beeinflussen kannst, irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen. Und deswegen bringt es einfach nichts. Es ist oft leichter gesagt als getan, aber der Vergangenheit hinterher zu trauern oder sich Sorgen über die Zukunft zu machen, weil das ist eh nicht in unserer Hand. In unserer Hand ist jetzt gerade, dass ich die Wasserflasche in meine Hand nehme und mir sie angucke. Das ist alles, was ich gerade beeinflussen kann. Und so simpel es klingt, es ist, glaube ich, schwer umzusetzen ab und zu, aber meine Motivation an ganz viele Leute da draußen.
Und das war eine gute Motivationsrede, Feli, und wie schön du auch die Klammer zu deinem Einstieg geschaffen hast. Mega. Tausend Dank. Wir bleiben im Moment. Ich wünsche dir alles Gute für die Saison und wir werden dich natürlich im Auge behalten.
Vielen, vielen Dank auch. Alles Gute.